D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Das war kein Rennen, wir sind nur sehr schnell hintereinander hergefahren. Die Schuldfrage im Kölner Raser-Prozess scheint nach dem ersten Prozesstag bereits geklärt. Die beiden Angeklagten, die haben beschrieben, was vor knapp einem Jahr bei dem Unfall passiert ist. Damals ist eine 19-jährige Studentin gestorben, die auf dem Fahrrad unterwegs war. Unsere Reporterin war im Landgericht dabei und berichtet so gegen 20 vor hier bei uns. Außerdem haben wir mit dem Chef der Kölner Sonderkommission zu illegalen Autorennen gesprochen. Was er über die Szene sagt und was dagegen getan wird, das auch gleich bei uns. Ach, und noch was Leichtes, wir feiern gleich den Tag der spontanen Nettigkeiten. Überlegt euch schon mal eine, also eine spontane Nettigkeit. Am Mikrofon ist Ralf Günther, euch einen super tollen Mittwochabend.
D-Radio Wissen.
Ihr lieben, hübschen, wahnsinnig tollen Menschen, superische Musik hat die super tolle Musikredaktion wieder eingeplant. Gleich You Can Blond mit Saturday Night hier bei uns in D-Radio Wissen. Lasst uns nett sein zur Musikredaktion, zu allen anderen Menschen. Heute ist der Tag der spontanen Nettigkeiten. Und am allerbesten spricht man an so einem Tag mit Bloggerin Rosa Stark. Das ist die Komplimente-Frau, die ein Jahr lang jeden Tag ein Kompliment rausgehauen hat. Wir haben mit ihr schon mal eine ganze Stunde lang hier in D-Radio Wissen getalkt, denn eben ein Jahr lang Komplimente raushauen, das ist ja nicht so einfach. Hallo Rosa.
Hallo Ralf.
Tolle Stimme. Der Kompliment. Man muss mit dem Kompliment starten.
Ja, vielen Dank. Super gestartet.
Für dich war ja ein Jahr lang quasi jeden Tag der spontanen Nettigkeiten. Ja? War das schwierig, jeden Tag jemandem ein Kompliment zu machen?
Das kam ganz drauf an, wenn du selber einen guten Tag hast und vielleicht auch, keine Ahnung, manchmal ist man verliebt oder ist anderweitig total glücklich, dann sieht man auch überall was Schönes und dann ist es ganz leicht, ein Kompliment zu machen. Mhm. Und manchmal hat man einen Scheißtag und dann ist es überhaupt nicht leicht, auch nur irgendwas Schönes irgendwo wahrzunehmen. Und dann war es im ersten Moment sehr schwer, aber dann war es umso wertvoller, weil es mich praktisch gezwungen hat, in so einen Modus reinzukommen, wo ich das Schöne gesehen habe und das sonst vielleicht gar nicht geschafft hätte.
Das heißt, du hast dich am Anfang nicht immer glaubwürdig dabei gefühlt?
Doch, doch. In dem Moment, wo ich das Kompliment gemacht habe, dann schon. Ich war nur am Anfang, manchmal gab es Tage, wo es halt ein paar Minuten gedauert hat, wenn ich die Straße runtergelaufen bin oder auch mal eine Stunde, bis ich so gemerkt habe, ah krass, da guck mal, das ist ganz schön. Und dann war das aber auch da. Also ich habe nie was gesagt, was ich nicht so gemeint habe. Das war meine einzige Regel, dass es ehrlich sein muss, weil ich glaube, dass es sonst kein Kompliment ist, sondern fast eine Beleidigung, weil man an dem anderen vorbeiredet, wenn man es nicht ehrlich meint.
Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie hast du dich im Laufe des Jahres verändert?
Also es hat sich erstmal total toll angefühlt bis zum Ende und ich habe ganz viel über mich gelernt, über die Arten, wie ich in Kontakt gehe, wo ich Ängste habe, die ich vorher nicht wusste, also welche Komplimente mir zum Beispiel leicht gefallen sind, welche mir ganz schwer gefallen sind.
Sag mal ein Beispiel.
Also leicht ist für mich eigentlich, glaube ich, das meiste, weil ich auch eher ein kontaktfreudiger Mensch bin. Aber schwer war auf jeden Fall, Männern, die ich gut aussehen fand, zu sagen.
Dass sie gut aussehen.
Ja, also zu fremden Männern hinzugehen, zu sagen, hey, ich finde, du bist ein attraktiver Mann. Ohne, dass ich jetzt damit irgendwas bezwecken wollte, sondern das einfach auszudrücken, das war auf jeden Fall schwer.
Was wäre denn ein Kompliment, das sehr, sehr einfach zu machen ist, dass wir jetzt alle heute Abend mit nach Hause nehmen können, morgen früh raushauen?
Leicht ist es immer dann für mich, wenn ich weiß, der andere Mensch ist offen dafür und kann es gut annehmen. Weil dann stößt man nicht bei dem anderen an. Und dann muss man nicht damit umgehen, dass der andere vielleicht abwehrt. Und das dann ist, glaube ich, oft so, dass man das, oder für viele so, dass sie das eher persönlich nehmen.
Oder dass sie überhaupt reagieren müssen. Ne? Das ist ja auch manchmal schon unangenehm, dass man sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie auch darauf was erwidern oder so. Ne?
Das auch. Aber ich meine jetzt für mich, wenn ich der Komplimentierende bin, wenn der andere das annehmen kann, ist das auch für mich natürlich schön, weil ich was gegeben habe und der andere freut sich und es kommt an. Wenn er aber auf irgendeine Art reagiert, die das eben nicht annimmt, wenn er schnell was zurückgibt oder das abweist oder kleinredet oder so, dann ist das auch für den Komplimentierenden selber so, oh nein, also so, da bin ich jetzt angestoßen. Mhm. Und damit umzugehen, das ist, glaube ich, auch eine Lehrstunde in Sachen nicht persönlich nehmen. Das heißt, überall da, wo ich zum Beispiel einem Freund ein Kompliment mache, der das gut annehmen kann, da kann ich davon ausgehen, dass es eine schöne Erfahrung wird. So. Und leicht ist es oft auch Kindern. das Komplimente zu machen, weil die eben meistens noch so offen sind, dass es da man auch nicht abprallt.
Also es kommt auf den Menschen gegenüber an. Hast du denn nach diesem Jahr das als grundsätzliche Einstellung auch ein bisschen beibehalten?
Ja, schon. Also ich mache das immer noch und das macht auch jedes Mal eigentlich immer noch viel Freude. Also ich bin tatsächlich übrigens, weil ich das mit dem Abprallen jetzt gesagt habe, ich bin auch bei, ich glaube, ich habe in dem Jahr, ich habe mal so Pi mal Daumen überschlagen, vielleicht 2000 Komplimente gemacht oder so bewusst und bin, glaube ich, zweimal war es nicht direkt so, dass die Person gesagt hat, oh, vielen Dank. Also man prallt tatsächlich am Ende gar nicht so oft ab. Okay. Aber das war bei mir auf jeden Fall eine hinterstehende Angst. Habe ich so gemerkt. Und ansonsten, was ich beibehalten habe noch, und das war eine Erfahrung, die ich auch nicht erwartet habe, dass ich tatsächlich meine Abgegrenztsein total zu schätzen gelernt habe, weil ich irgendwann gemerkt habe, boah, mich da die ganze Zeit jeden Tag rauszuwerfen und dann auch so darüber zu schreiben, so ganz öffentlich und so, das ist total toll und ich nehme wahnsinnig viel mit. Und gleichzeitig habe ich auch zu schätzen gelernt, die Momente, wo man nur für sich ist und nur mit sich und das mit überhaupt niemandem teilt. Und das spüre ich jetzt auch viel stärker als vorher, dass ich so manchmal halt so das Tür zumachen und keine Komplimente machen. Das ist auch ganz wertvoll.
Komplimente-Profi und Bloggerin Rosa Stark in die Radio Wissen. Heute am Tag der spontanen Nettigkeiten.
Die Radio Wissen, tapfer Typen.
Es geht nach Uganda. Wir schicken euch nach Kampala, der Hauptstadt Ugandas, und zwar um Gutes zu tun und danach mit uns darüber zu sprechen hier im Radio rund um den Weltwassertag. Da geht es mit der Hilfsorganisation Viva Con Agua darum, Brunnenbauprojekte im Norden des Landes kennenzulernen. Unser Tapfertyp wird aber auch bei den Vorbereitungen des Kultur- und Musikfestivals We Love Uganda helfen. Zugang zu frischem Wasser war eins der Millenniumsziele der Vereinten Nationen. 9 von 10 Menschen sollten Zugang zu sicherem Wasser haben. Dieses Ziel ist laut der UN 2012 offiziell erreicht worden, was aber nicht unumstritten ist. Hip-Hopper Mekes war bereits mit der Organisation Viva Con Agua in Uganda und er hat uns seinen Eindruck geschildert.
Ich meine, dass man in der Hauptstadt schon Wasser hat und so, das ist schon klar, aber es gibt immer noch viele Landstriche, wo es einfach viel zu wenig Wasser gibt oder aber der Zugang zu Wasser halt sehr, sehr schwierig ist, dass man, keine Ahnung, den halben Tag laufen muss, um dann sogar nicht ganz so gutes Wasser zu bekommen. Das ist nach wie vor so und das hat sich auch noch nicht alles in Luft aufgelöst und da unten ist immer Wasserparty, deswegen finde ich, ist es nach wie vor ein Ziel, das man verfolgen sollte.
Das große Thema der Aktion ist also sauberes Wasser als Ressource und wir ermöglichen es unserem Tapfertypen bei dieser Reise, sich vor Ort ein Bild zu machen in einer Region, in der das Wasser nach wie vor ein wirklich sehr knappes Gut ist. Fahrt dahin und erzählt uns bitte danach davon. Bewerben als Tapfertyp geht online bei uns auf deradiowissen.de/tapfertypen.
Deradio Wissen, Redaktionskonferenz.
2 Autos stehen nebeneinander an einer Ampel, lassen den Motor aufheulen. Dann wird's grün und beide rasen los. Ein illegales Autorennen. Sowas kommt in deutschen Großstädten immer wieder vor und leider kommen dabei auch immer wieder Unbeteiligte ums Leben. So zum Beispiel auch vergangenes Jahr im April in Köln. Eine 19-jährige Radfahrerin wird von einem Auto, das viel zu schnell unterwegs ist, erfasst und stirbt. 2 junge Männer, die stehen deshalb seit heute vor dem Kölner Landgericht. Julia Möckel war beim Prozessauftrag dabei. Was wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Angeklagten vor?
Die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass die beiden 2 Männer Anfang 20 sich ein illegales Autorennen geliefert haben. Und zwar nicht irgendwann nachts irgendwo auf einem Feldweg, sondern am frühen Abend mitten in der Stadt. Die beiden hätten dabei vorsätzlich falsch überholt, seien viel zu schnell unterwegs gewesen mit ihrem BMW bzw. Mercedes SL Cabrio, nämlich mit über 90 bei erlaubten 50 km/h. Der BMW soll dann zu schnell in eine Kurve gefahren sein und sei mit den Reifen an Bordstein gestoßen. Daraufhin habe der Fahrer dann die Kontrolle über sein Auto verloren, ist über die Straße geschleudert und hat eine 19-jährige Radfahrerin erfasst, eine Studentin, die gerade auf dem Weg von der Uni nach Hause war und die trotz Fahrradhelm 3 Tage nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen gestorben ist. Das war fahrlässige Tötung, sagt die Staatsanwaltschaft. Zum geforderten Strafmaß hat sie sich heute aber noch nicht geäußert.
Was haben denn die beiden Angeklagten dazu gesagt?
Die haben sich zu den Vorwürfen nicht selbst geäußert. Einer der Angeklagten hat lediglich Angaben zu seiner Person selbst gemacht, hat unter anderem erzählt, dass er wegen des Unfalls psychische Probleme hat und seit 5 Monaten eine Therapie macht. Was die Sache angeht, also den Tathergang, dazu haben die beiden Angeklagten nur Erklärungen durch ihre jeweiligen Verteidiger verlesen lassen. Der BMW-Fahrer, der die Radfahrerin mit seinem Auto erfasst hat, ließ erklären: Ich denke jeden Tag an den Unfall. Es tut mir unendlich leid, dass durch mein Verhalten ein Mensch gestorben ist. Er ist also auch selber der Meinung, dass er den Unfall verursacht hat. Aber, großes Aber, er und der andere beteiligte Fahrer hätten sich kein Rennen geliefert. Das ließ auch der andere Angeklagte so durch seinen Verteidiger erklären.
Kein Rennen, was denn dann?
Ja, so wie es die beiden Angeklagten vor Gericht darstellen, seien sie nur schnell hintereinander hergefahren. Immerhin haben sie zugegeben, dass sie dabei viel zu schnell unterwegs waren. Aber es habe eben, Zitat, weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Verabredung zu einem Rennen gegeben. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber, wie schon gesagt, eben anders. Zeugen gibt es auch, die haben aber heute zum Prozessauftakt noch nicht ausgesagt. Das folgt dann in den weiteren Verhandlungstagen. Bis jetzt sind insgesamt 7 Verhandlungstage angesetzt, bis Mitte April. Auch ein Sachverständiger für Verkehrsunfälle wird da noch gehört, sowie eine Gerichtsmedizinerin. Und die Eltern der verstorbenen Radfahrerin treten auch als Nebenkläger auf.
Wie war denn heute die Atmosphäre da im Gerichtssaal?
Bedrückend, fand ich. Also der Saal war nicht besonders groß, aber ziemlich voll. Viele Journalisten waren da, aber auch sehr viele Zuschauer, weil die Verhandlung öffentlich ist. Und dass es da um den sehr tragischen Tod eines Menschen ging, ging allen ziemlich nah. Den Eindruck hatte ich zumindest.
Ist ja nicht der erste Prozess dieser Art, oder?
Nee, erst im Januar wurden 2 20-Jährige in Köln zu Jugendstrafen auf Bewährung verurteilt. Auch sie hatten sich nach Ansicht der Staatsanwaltschaft letztes Jahr ein illegales Rennen in der Stadt geliefert. Dabei hat einer eine rote Ampel überfahren und ein Taxi gerammt, sodass der darin sitzende Fahrgast ums Leben gekommen ist. Zu tödlichen Unfällen durch mutmaßlich illegale Autorennen kommt es aber auch in anderen Städten immer wieder. Zuletzt zum Beispiel in Berlin. Da hat Anfang Februar einer von 2 Rasern ein drittes unbeteiligtes Auto gerammt. Der Fahrer ist dann noch am Unfall Ort gestorben. Und das ist also ein Problem, mit dem mehrere Städte zu kämpfen haben. In Köln hat die Polizei deshalb nach dem tödlichen Unfall, um den seit heute vor dem Landesgericht verhandelt wird, eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet, die die Hintergründe solcher Unfälle aufarbeiten soll.
Dankeschön, Julia. Also dazu hören wir von dem Leiter dieser Sonderermittlungsgruppe gleich mehr. In Köln, da stehen seit heute 2 Männer vor Gericht, die sich zu einem illegalen Rennen verabredet haben sollen. Dabei ist eine 19-jährige Radfahrerin ums Leben gekommen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Illegale Autorennen in Städten, aber natürlich auch auf dem Land. Nicht nur ein Kölner Problem, aber ihr habt es gerade gehört, momentan Thema beim Kölner Landgericht, wo 2 Männer angeklagt werden. Bei einem Unfall nach einem möglicherweise Rennen ist eine Studentin gestorben. Die Kölner Polizei hat vor 9 Monaten die besondere Aufbauorganisation Rennen eingesetzt. So heißt die. 70 Strafanzeigen wegen illegaler Autorennen wurden seitdem geschrieben. 150 getunte Fahrzeuge sichergestellt. 148 davon hat der TÜV als nicht verkehrssicher eingestuft. 8600 Mal waren Verwarngelder fällig. Über 450 Fahrverbote wurden verhängt. Und es gibt dazu noch diese Kampagne Null Toleranz für Raser. Wählen Sie die 110. Rainer Fuchs ist der Chef der Sonderermittlungsgruppe und er hat uns erzählt, dass es eine richtige illegale Rennraser- und Tuning-Szene gibt. Es gibt zwar keine organisierte Strukturen, wie er sagt, aber was die Polizei festgestellt hat, ist, dass das entsprechende Klientel meistens so zwischen 18 und 25 Jahre alt ist und die Leute kennen verschiedene Treffpunkte, von denen aus solche Rennen dann gerne mal gestartet werden. Für solche Verabredungen, da reicht dann manchmal schon ein Blick rüber zum anderen Fahrer, wenn man eben an der Ampel steht. Rainer Fuchs.
Ja, man trifft sich zum Beispiel an der Ampel, ne? Auffällige Fahrzeuge oder weil man sich entsprechend schon kennt. Und dann wird dort ausgetestet, wer ist der Schnellere. Das kann durch nonverbale Kommunikation passieren, indem man sich durch Blicke verständigt oder durch Handzeichen verständigt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder man verständigt sich über die Handys, über die sozialen Medien, ist überhaupt kein Problem. Also diese spontanen Verabredungen, die haben wir fast täglich.
Und weil das oft so spontan läuft, ruft die Polizei eben mit dieser Kampagne Null Toleranz für Raser, wählen Sie die 110. auch Passanten dazu auf, sofort Raser zu melden.
In verschiedensten Stadtteilen stellen wir das fest. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass sich die Bevölkerung meldet. Wir müssen wissen, wo sie sich bewegen, wann sie sich wo treffen und bewegen. Und dann kann man auch gezielt dagegen diese Szene vorgehen.
Durch erhöhten Kontrolldruck, verstärkte Geschwindigkeitskontrollen, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt, versuchen die Beamte seit mittlerweile 9 Monaten verstärkt gegen diese Szene vorzugehen.
Bis jetzt haben wir ca. 12.000 Maßnahmen ganz konkret gegen diese Szene errungen, wenn man das mal so sagen darf. 460 Fahrverbote, 70 illegale Rennen haben wir angezeigt. Wir haben fast 160 Fahrzeuge, die technisch verändert waren, verkehrsunsicher waren, sichergestellt und zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße.
Rainer Fuchs leitet die besondere Aufbauorganisation Rennen in Köln. Übrigens hat die Stadt jetzt auch neue Blitzerstandorte für feste Blitzer vorgestellt, die auch Rennen natürlich verhindern sollen. Wir sprechen hier in D-Radio Wissen über eine neue Studie rund ums Pendeln. Damit ich hier für euch am Mikrofon stehen kann, da muss ich ja all das tun, ne, was ein Arbeitnehmer so tun muss. Aufstehen, duschen, anziehen, frühstücken und dann zur Arbeit fahren. Nicht weit, kann ich mit dem Fahrrad machen. Aber ich bin jahrelang Sonntagabend von Köln nach Baden-Baden und dann Freitagabend zurück nach Köln. Und da war ich eine Zeit in London, da bin ich dann immer eingeflogen auf eigene Kosten. Also ich bin schon sehr, sehr viel gependelt und auch sehr weit in meinem Leben. Sebastian Rams aus dem Team. Damit bin ich ein ganz besonderer Fall von Pendler, ne?
Ja, das bist du. Du bist ein sogenannter Grenzpendler, der nach Deutschland einpendelt. Das haben nach einer aktuellen Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB 2014 insgesamt 126.000 Menschen getan. Insgesamt pendelt laut DGB fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland und jeder zehnte von uns muss sogar über Grenzen der Bundesländer hinweg pendeln. Das sind rund 3 Millionen sozialversichert Beschäftigte. Generell sind Pendler, egal wie weit sie jetzt letztendlich pendeln müssen, Menschen, die die Grenze ihres Wohnortes übertreten müssen, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Also egal, ob per Bus, Bahn oder Auto.
Gibt es auch Erkenntnisse darüber, wie lange die Menschen für die Pendelei brauchen?
Also generell hat sich laut DGB der Zeitaufwand in den letzten Jahren erhöht. Fast jeder vierte der Erwerbstätigen braucht zwischen 30 und 60 Minuten für den einfachen Weg zur Arbeit und rund 5% tatsächlich mindestens eine Stunde. Also echt ein ganz schönes Brett, finde ich. In Ballungsräumen ist der zeitliche Aufwand, um zur Arbeit zu kommen, im Durchschnitt etwas größer als auf dem Land. In der Stadt ist jeder dritte länger als 30 Minuten für eine Strecke unterwegs. Ja, und je nach Großstadt gibt es unterschiedlich viele Pendler. In Berlin kommt jeder fünfte von außerhalb, in München und Köln aber schon jeder zweite tatsächlich.
Der Erfolg von hochqualifizierten Jobs, wenn man sowas haben will, das ist ja oft teuer erkauft. Ja, eine Stunde oder länger am Tag oder mehrmals die Woche zur Arbeit pendeln. Das kann doch auf Dauer auch nicht wahnsinnig gesund sein.
Ja, ist es auch definitiv nicht. Also ich habe vor der Sendung mit Steffen Häfner sprechen können. Er ist Chefarzt für Verhaltensmedizin und Psychosomatik und hat untersucht, welchen Schaden die Gesundheit durch das Pendeln nehmen kann. So können Schlafstörungen und dadurch Tagesmüdigkeit und Konzentrationsmangel auftreten, aber auch Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Übergewicht und häufige Infektionskrankheiten. Darüber hinaus spielen aber auch psychische Faktoren eine große Rolle.
Bei Pendlern ist es häufig so, dass vermehrt Ängste auftreten, also zum Beispiel Ängste vor dem zu spät kommen zur Arbeit, weil man zum Beispiel einen Anschluss verpasst beim Autofahren in Stau gerät. Letztlich spielen aber auch Ängste eine Rolle, in einen Unfall zu geraten, beziehungsweise eine Angst vor Terroranschlägen gibt es auch untergründig.
Kann ich denn da irgendwas machen, um besser auf mich aufzupassen?
Am einfachsten wäre es natürlich, seinen Job hinterher zu ziehen. Davor scheuen aber viele zum Beispiel wegen horrender Mieten zurück, die man in Städten wie München oder Köln eben bezahlen muss. Die sind dann ja auch nicht zufällig Pendler-Hochburgen. Oder die Angst des Partners, der dann mitzieht, ist ein bisschen zu groß, den eigenen Arbeitsplatz dann möglicherweise zu verlieren, weil der Chef sagt, nee, du bleibst jetzt hier, sonst kannst du deinen Job mal kündigen. Deswegen pendeln die meisten auch fleißig weiter und für die hat Steffen Häfner einen Vorschlag.
Also eine gute Vorbereitung ist wichtig, dass man sich also die günstigsten Verbindungen raussucht. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht immer der kürzeste Weg der beste, sondern der, bei dem Sie auch in einem Verkehrsmittel sitzen bleiben können. Das Umsteigen ist nämlich das eigentlich Stresserzeugende. Wenn man sich einen neuen Sitzplatz erkämpfen muss oder eben befürchten muss, den Anschluss zu verpassen.
Tja, und dann wäre es auch noch gut, wenn man gleitende Arbeitszeiten ausnutzen kann, weil so die Rush-Hour ein bisschen umgangen werden kann und damit auch die Angst, eben zu spät zu kommen oder ne, irgendwie, weiß ich nicht, ja, auszufallen. Im schlimmsten Fall.
Guck mal, das mit den günstigen Mieten außerhalb von Großstädten. Ich habe es ja genau falsch gemacht. Bin nach London gezogen, habe die höchsten Mieten der Welt gehabt und arbeite dann hier. Aber dafür waren die Flüge immer recht günstig. 10 oder 20 Euro.
Dann bist du der Gegengrenzpendler. Das ist was ganz Neues.
Was für eine wahnsinnige Idee. Also wir Deutschen pendeln viel. Die Infos und die ganze Geschichte hatte Sebastian Rams. Die EU-Bürger sind für eine faire Verteilung von Flüchtlingen und eine gemeinsame EU-Lösung in der Flüchtlingskrise. Das ist bei einer groß angelegten EU-weiten Studie rausgekommen, die wir euch gestern hier vorgestellt haben. Könnt ihr nachlesen, nachhören bei uns im Netz, deradiowissen.de. Jetzt ist aber ab morgen wieder EU-Gipfel und wir ahnen jetzt schon, dass dieser Wunsch der meisten Bürger von den Politikern völlig missachtet werden wird. Europa scheitert bei der Verteilung von Flüchtlingen. Es gibt schon lange eine Kontingentierung, aber von diesen 160.000 Flüchtlingen als Kontingent, die es über die EU zu verteilen gilt, wurden bisher nur rund 600 Menschen verteilt. Die Radio Wissen Brüssel-Korrespondent Jörg Münchenberg, wieso nur 600? Was klappt da nicht?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Also die Länder, nun gibt es ja eine breite Phalanx von Ländern, die sich weigern und sagen schlicht, wir wollen das nicht, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Das sind natürlich die Visegrad-Staaten, also vor allen Dingen Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Dann werden aber auch noch andere Gründe angeführt. Zum Beispiel hat ja bislang die Registrierung der Flüchtlinge gerade in Griechenland nicht so richtig funktioniert und manche Mitgliedsländer haben eben die große Sorge, dass dann doch da versteckte IS-Kämpfer dabei sein könnten. Auch deswegen funktioniert das nicht und dann werden auch technische Gründe angeführt. Aber das ist wohl eher ein bisschen vorgeschoben. Also insgesamt muss man einfach konstatieren, ist doch die Zurückhaltung bei den anderen Mitgliedstaaten da doch sehr zurückhaltend, diesen Beschluss, der ja eigentlich gültiges Recht ist in der EU, jetzt dann auch umzusetzen.
Was ist denn mit den restlichen 159.400 Menschen? Wo sind die?
Ja, die sind natürlich noch in Griechenland vor allem natürlich, als auch Italien. Wobei man muss natürlich auch sagen, man hat ja gesagt, man will diese Länder entlasten von diesen Menschen. Und was Griechenland ja im Augenblick macht, ist, die sagen, eben weil die anderen Mitgliedstaaten uns quasi nicht entlasten, deswegen lassen wir die Menschen eben einfach weiterziehen. Und das passiert ja im Augenblick auch, dass Griechenland jetzt die Flüchtlinge zwar registriert und man muss sagen, die Quote ist hier enorm verbessert worden. Aber dann lassen die Griechen eben diese Menschen einfach weiterziehen mit dem Ziel, vor allen Dingen Österreich, aber natürlich eben auch Deutschland.
Jetzt ist ja das große Thema ab morgen beim Gipfel, dass die Türkei die Grenzen stärker kontrollieren soll und so die Zahl der Flüchtlinge nach Europa senken soll. Was ist der Preis dafür?
Ja, der Preis ist zum einen Geld, das hat die EU mittlerweile ja auch zusammenbekommen, das hat ja auch lange gedauert, 3 Milliarden Euro will man der Türkei zur Verfügung stellen. Allerdings muss man sagen, man will damit ganz konkret die Situation der Flüchtlinge in den türkischen Flüchtlingslagern verbessern. Also da geht es eben um medizinische Versorgung, um Schulen, aber da ist eben auch noch der Punkt, das muss eben sehr konkret in Projekte gefasst werden. Man will einfach nicht der Türkei nur das Geld rüberschieben und sagen, hier habt ihr die 3 Milliarden, macht das für die Flüchtlinge, sondern es soll eben wirklich projektbezogen und kontrolliert umgesetzt werden. Darüber will man jetzt auch morgen reden. Und dann geht es zum Beispiel natürlich auch darum, dass man der Türkei versprochen hat, Visaerleichterungen in Aussicht zu stellen. Und dann geht es natürlich auch um die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen. Auch da hat man ja weitere Kapitel jetzt geöffnet. Das ist der Preis sozusagen, den die EU bereit ist zu zahlen. Und man ist dann in letzter Konsequenz natürlich auch theoretisch bereit, zumindest Deutschland ist dazu bereit, dass man sagt, man nimmt den Türken eben ein bestimmtes Kontingent, bestimmte Kontingente an Flüchtlinge ab und macht dann sozusagen eine legale Einwanderung daraus nach Europa.
Wenn du sagst, zumindest Deutschland ist bereit, das hört sich für mich an, als wäre das weiterhin so ein Alleingang für Deutschland. Was ist eigentlich mit diesen 1,1 Millionen Flüchtlingen, die in Deutschland bereits angekommen sind, aufgenommen wurden? Da spricht ja keiner von Umverteilung, oder?
Nein, also die bleiben erstmal in Deutschland. Das muss jetzt innenpolitisch gelöst werden. Und man muss fairerweise auch sagen, die Kanzlerin hat ja hier mittlerweile auch schon die Erwartungen deutlich tiefer gehängt für das Treffen morgen. Morgen will sich ja erstmal ein Kreis der Willigen, wie es so schön heißt, also die Länder, die theoretisch bereit sind, hier Flüchtlinge auch mal später aufzunehmen, die treffen sich ja vor dem eigentlichen Gipfel. Aber da hat die Kanzlerin auch schon gesagt, es wird morgen kein Ergebnis geben, dass man sagt, wir nehmen der Türkei jetzt ein Kontingent zum Beispiel von 50.000 oder 100.000 Flüchtlingen ab. Soweit ist man also noch lange nicht morgen. Und am Freitag wird es vor allen Dingen erstmal darum gehen, jetzt eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wo stehen wir? Man muss sagen, das ist angesichts der dramatischen Lage trotzdem nur ein Fortschritt sozusagen im Schneckentempo. Also so richtig kommt die EU weiterhin nicht voran, wenn es darum geht, die Flüchtlingszahlen, denn das ist ja letztlich das eigentliche Ziel, deutlich zu senken.
Wenn die EU aber weiterhin funktionieren soll, dann muss sie ja zusammenarbeiten. Dann müssen auch die Staaten, die sagen, wir nehmen null auf, wir wollen nicht irgendwas tun. Gibt es da Ideen? Was wäre der Ausweg?
Also Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien, die haben wohl schon angeboten, dass man sich hier finanziell stärker engagiert. Das Problem ist natürlich unter dem Strich, das ist dann nichts anderes als Rosinenpickerei. Also dass sich dann jedes Land dann doch nur das raussucht, was es machen will. Oder wenn Frankreich zum Beispiel sagt, wir nehmen insgesamt nur 30.000 Flüchtlinge auf, egal wie dramatisch die Situation ist, dann ist man natürlich von der vielbeschworenen Solidarität weit entfernt. Und das ist nach wie vor das zentrale Problem, dass eben hier die meisten Staaten doch nicht an einem Strang ziehen, sondern es gibt eben wirklich nur einen ganz kleinen, geringen Teil. Und es ist vor allen Dingen vorneweg natürlich Deutschland als Hauptbetroffener, der sagt, wir müssen auch letztlich zu diesen Kontingentlösungen kommen.
Die Radio-Wissen-Korrespondent Jörg Münchenberg für uns in Brüssel. Dankeschön. Unsere Wissensnachrichten und die spannendsten daraus jetzt am Abend bei uns.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Ja, denn wer für eine Prüfung büffelt, der sollte sich genau überlegen, was er nach dem Lernen macht. Das legt zumindest eine neue Studie von Wissenschaftlern in Österreich nahe. Sie haben eine Untersuchung mit 60 Schülern zwischen 16 und 19 Jahren gemacht. Zentrales Ergebnis: Nach dem Lernen eine Stunde Sport, dann klappt es auch mit der Prüfung. Für die Studie sollten die Teilnehmer in einer begrenzten Zeit türkische Vokabeln lernen, sich Telefonnummern merken und einen Weg durch eine imaginäre Stadt. Danach gab es einen ersten Test, um zu schauen, was sich die Schüler gemerkt hatten. Anschließend wurden die Probanden in drei Gruppen eingeteilt. Eine spielte eine Stunde lang Computer, eine ging laufen oder walken und die dritte machte nichts. Danach wurde ein neuer Test gemacht. Die Computerspieler schnitten schlecht ab und hatten ziemlich viel vergessen. Die Gruppe, die gar nichts gemacht hatte, war auch schlechter als beim ersten Test, hatte aber nur wenig vergessen. Die Sportler dagegen konnten sich sogar an mehr erinnern als beim ersten Test. Das Fahrrad ist für viele Stadtplaner heute das Verkehrsmittel der Zukunft und fast jeder hat eins, denkt man. Dabei zeigt eine Studie aus den USA, früher gab es viel mehr Fahrräder. Die Forscher haben für ihre Untersuchung 150 Länder untersucht. Sie wollten wissen, wie viele Haushalte dort mindestens ein Fahrrad besitzen. Das Ergebnis: Vor allem in den 90er Jahren und in den frühen 2000ern ist die Zahl der Fahrräder stark gesunken. 1990 hatten noch gut 60% aller Haushalte ein Fahrrad. 6 Jahre später waren es nur noch 40%. Besonders krass war der Rückgang in Ländern wie China und Indien. Grund dafür ist den Forschern zufolge der wirtschaftliche Aufschwung und die Urbanisierung in diesen Ländern. Viele Menschen können sich jetzt einen Motorroller oder sogar ein Auto leisten. Aber die Forscher schöpfen auch Hoffnung aus ihren Zahlen. In den letzten 20 Jahren ist demnach der Anteil der Fahrradbesitzer weltweit stabil geblieben. Und das heißt laut den Wissenschaftlern auch, dass fast jeder zweite Mensch auf der Welt Zugriff auf ein Fahrrad hat. Nur ob die Räder auch benutzt werden, das steht in der Studie nicht drin. Wir kennen nur eine Erde in unserer Galaxie, aber viele Supererden. Das sind Planeten, die etwas größer und schwerer sind als unser Planet. Wissenschaftler aus London schreiben jetzt in einem Fachmagazin, welche Gase so eine Supererde umgeben, beziehungsweise welche chemischen Bestandteile diese Gase enthalten. Die Astronomen haben sich mit Hilfe des Weltraumteleskops Hubble den Planeten 55 Cancri E genauer angesehen, der eine Sonne im Sternbild Krebs umkreist. Er ist etwa doppelt so groß und achtmal so schwer wie die Erde. Umgeben ist 55 Cancri E laut den Forschern von Wasserstoff und Helium, aber nicht von Wasser. Außerdem fanden sie Spuren von Cyanwasserstoff, also Blausäure. Aber nicht nur wegen dieses Gifts ist Leben nach unseren Maßstäben auf 55 Cancri E unmöglich. Da der Planet seiner Sonne ziemlich nah ist, ist es auf ihm ungefähr 2000 Grad Celsius heiß. Und ein Jahr dauert wegen der kurzen Entfernung nur 18 Stunden.
D-Radio Wissen.
Achtung, schlechtes Wortspiel in D-Radio Wissen. Aus Beachvolleyball wird gerade Beefvolleyball. Diese Woche ist mit den Kish Island Open die Beachvolleyball-Tour losgegangen, die World Tour. Kish Island, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, wusste ich auch vorher nicht, ist eine kleine Insel im Iran. Und im Iran, da dürfen Frauen bei solchen Sportveranstaltungen nicht zuschauen. Was aus unserer Sicht natürlich eine Frechheit ist. Und laut Nicht-Diskriminierungsvorschriften des Volleyball-Weltverbandes und natürlich auch der Olympischen Charta geht das einfach nicht. Und jetzt ist es so, dass die Organisatoren des Beachvolleyball-Turniers im Iran versprochen haben, niemandem den Zutritt zu verweigern. Es hat aber trotzdem am Montag und am Dienstag, also gestern, nicht geklappt. Die Frauen sind nicht reingekommen. Christoph Becker, Sportredakteur der FAZ. Wie ist es denn trotz der Zusicherung des Iran dazu gekommen, dass Frauen von den Veranstaltungen dann ausgeschlossen werden?
Ja, das ist ist relativ einfach. Also die Zusicherung hat ja der iranische Volleyballverband gegeben und nicht eine staatlich offizielle Stelle. Und das Gesetz in Iran ist relativ klar. Das sagt, dass bei bestimmten Sportarten, und da gehört Fußball dazu, aber eben auch Volleyball seit 2012, Frauen nicht zuschauen dürfen. Und da reicht dann ein örtlicher Polizeisheriff, der sagt, nein, das geht nicht, und dann müssen Frauen draußen bleiben. Also es war einfach so, dass der Volleyball-Weltverband, als er den Iranern dieses Turnier gegeben hat, darauf vertraut hat, dass der iranische Volleyballverband schon recht hat und das irgendwie klappen wird mit den Frauen, aber die Rechtslage hatte sich nicht geändert und deswegen war auch relativ wahrscheinlich, dass sowas passieren würde.
Ja, Vertrauen ist gut. Beim Iran weiß ich nicht so. Was hat denn den Weltverband bewogen, den Iran das Turnier ausrichten zu lassen?
Naja, es ist so, die Sportart boomt einfach wahnsinnig. Die Nationalmannschaft ist sehr erfolgreich. Zu den Spielen kommen 10.000 und mehr Fans. Also da ist richtig Stimmung. Die Sache ist nur die, bis 2012 durften Frauen eben zugucken. Dann wurde die iranische Nationalmannschaft erfolgreicher und erfolgreicher. Und das war den religiös-konservativen Dorn im Auge. Und dann wurde Volleyball auf diese Liste gesetzt der Sportarten, bei denen Männer und Frauen nicht gemeinsam zuschauen dürfen. Und der Weltverband weiß natürlich, dass es diesen Boom gibt und weiß auch, dass eigentlich zu solchen Veranstaltungen regelmäßig genügend Leute kommen. Und natürlich finden sich auch genügend Männer, um so eine Halle oder meinetwegen auch ein Beachvolleyballturnier auszuverkaufen. Nur damit werden eben auch die eigenen Regeln, die sich die Sportverbände gegeben haben, was Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung angeht, absolut ad absurdum geführt.
Jetzt habe ich bei Twitter gesehen, dass am Rande des Spielfeldes relativ leere Ränge waren und bei einem gegenüberliegenden Café die Frauen auf dem Dach saßen und von dort aus zugeguckt haben. Also die hätten ja durchaus da drin sitzen können.
Ja, absolut, klar. Ich meine, das Turnier fängt jetzt erst an. Man muss auch mal sehen, ob das überhaupt ausverkauft sein wird, selbst wenn dann die Finalspiele sind am Wochenende. Nicht ohne Grund ist man ja auf diese Ferieninsel im Persischen Golf gegangen und trägt das Turnier jetzt im Februar aus, ja, wo es also auch in Teheran oder in anderen iranischen Großstädten vergleichsweise kalt ist. Wenn man das Ganze sozusagen auf der Welle dieses Booms hätte machen wollen, dann hätte man bis April oder Mai gewartet, wäre nach Teheran gegangen und hätte dort, wie gesagt, 10.000 Leute dafür begeistern können. Genau das hat man aber nun nicht gemacht, sondern man ist auf diese Insel gegangen, wo alle also hinfliegen müssen, was relativ teuer ist und was normalerweise keiner macht. Also man muss schon ein Hardcore-Fan sein, um jetzt Mitte Februar ohne Ferien sich freizunehmen, um da hinzufliegen. Die Sache mit dem Café scheint so zu sein, da scheint es einen Cafébesitzer gegeben zu haben, der sozusagen dann Mitleid hatte mit den abgewiesenen Frauen und hat Stühle auf sein Flachdach gestellt. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen schamlos, wie es dann vom iranischen Volleyballverband und zum Teil auch vom Weltverband verkauft wird, als sei das nun also die Lösung des Problems. Die Regeln im internationalen Sport sind völlig klar. Da herrscht Gleichberechtigung, da dürfen Frauen genauso zuschauen wie Männer. Die Regeln in der iranischen Gesetzgebung sind auch klar. Die verbieten das. Also das war eine Blamage mit Ansage.
Ja, aber mit welcher Begründung werden denn Frauen von solchen Sportveranstaltungen ausgeschlossen? Also religiöse Gefühle, die da verletzt werden, das kann es ja nicht allein sein, oder?
Ja, also das wird natürlich gerne vorgebracht. Also mir ist auch wichtig zu sagen, dass das ja eine Diskussion ist, die jetzt nicht irgendwie von außen in den Iran reingetragen wird, sondern es ist schon so, dass sich und da gibt es ja Millionen Menschen, die der bürgerlichen Mittelschicht angehören, die fassen sich an den Kopf angesichts dieser Verbote und bei denen ist das tagtäglich Thema. Ja, also es gibt tausende Frauen, die zu solchen Veranstaltungen gehen würden und natürlich ist es letztlich einfach so, dass man versuchen möchte, Veranstaltungen, bei denen Jugendliche oder junge Leute gemeinsam Spaß haben, so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten. Und dann ist es natürlich irgendwie, und das sieht man auch in anderen autokratisch geführten Ländern, dass die Polizei oder die Machthaber immer Angst haben, wenn Männer und Frauen oder Jungs und Mädchen irgendwie zu viel Spaß haben, gemeinsam in großen Massen zu Veranstaltungen gehen. Gleichzeitig ist aber das Interesse der jüngeren Leute eben zum Beispiel an diesen Sportveranstaltungen so groß, weil da endlich mal was geboten wird. Weil der Hunger nach einem Event und nach einem Erlebnis, nach auch einem gemeinsamen Erlebnis zwischen Jungs und Mädchen, Männern und Frauen eben so groß ist, dass das sehr gerne angenommen werden würde.
FAZ-Sportredakteur Christoph Becker in D-Radio Wissen über die Blamage des Volleyball-Weltverbandes beim Turnier im Iran. Da werden Frauen nicht ins Stadion gelassen. Halbnackte Frauen auf dem Feld gibt's da übrigens auch nicht. Es ist ein reines Männerturnier, ist klar. D-Radio Wissen ist hier. Es ist 8:10 bei einem Terroranschlag im kalifornischen San Bernardino im Dezember 2015. Da haben die beiden Attentäter ja insgesamt 14 Menschen umgebracht, über 20 verletzt. Wir erinnern uns, beide Terroristen wurden während des Polizeieinsatzes erschossen. Ich sage deswegen Terroristen, weil das FBI die Tat als einen terroristischen Akt eingestuft hat und die Ermittlungen von den lokalen Behörden dann übernommen hat, das FBI. Und dazu wollen sie jetzt ein iPhone der Attentäter knacken und das mit Hilfe des Herstellers Apple. Dort stellt man sich aber quer. Sebastian Rahms aus der Redaktion. Was fordert denn das FBI genau von Apple?
Dass Apple das iPhone 5C von einem der Attentäter hackt. Genauer, das FBI will die automatische Löschfunktion aufheben lassen, die alle Daten auf dem iPhone vernichtet, wenn 10-mal ein falsches Passwort bzw. ein falscher PIN eingetippt wird. Das FBI kann nicht sehen und nicht erkennen, wie viele Zeichen der PIN des Attentäters überhaupt hat. Vielleicht sind die Ermittler von standardmäßig 4 Ziffern ausgegangen, wie das wohl die meisten haben, und haben häufige und beliebte PINs ausprobiert. Als das nicht funktioniert hat, haben sie wohl ihre Bemühungen eingestellt, damit eben nicht wichtige Daten für die Untersuchung verloren gehen, und Hilfe von Apple durch ein kalifornisches Gericht eingeklagt. Und in der Anordnung wird Apple aufgefordert, das FBI zu unterstützen. Allerdings heißt es darin auch, Apple könne von der Verpflichtung entbunden werden, wenn es sie für unzumutbar beschwerlich einstuft. Und das wird wohl auch so passieren.
Hm. Aber wie genau soll Apple denn die Sicherheitsvorkehrungen umgehen, die sie selbst erfunden haben?
Hm. Tja, indem Apple eine modifizierte Version des Betriebssystems iOS zur Verfügung stellt. Was diese Software dann können soll, das erklärt uns Andreas Burg vom Chaos Computer Club.
Das FBI fordert von Apple, dass Apple ein spezielles Betriebssystem-Update bereitstellt, das ermöglicht, dass man beliebig viele PINs testen kann, ohne dass das Gerät die Daten dabei löscht oder sperrt.
Tja, und dieses stupide Ausprobieren, bis der richtige PIN dabei rausspringt, wird übrigens als Brute-Force-Angriff bezeichnet. Allerdings muss die von Apple geforderte Software auch an der Stelle aktiv werden, weil in dem von Werk aus ausgelieferten iOS-System immer längere Pausen eingebaut werden, wenn man eine falsche PIN ausprobiert. Mhm. So muss ein Unbefugter, wenn er jetzt ein iPhone gezockt hat, schließlich erst stundenlang Däumchen drehen, bis er dann den nächsten Versuch starten kann, und das soll dem FBI möglichst erspart bleiben.
Aber das iPhone ist doch gesperrt. Wie bekommt man denn dann Zugang zu dem Gerät, um ein neues, modifiziertes Betriebssystem überhaupt aufspielen zu können?
Ganz genau, das ist echt die entscheidende Frage, die mir dankbarerweise auch Andreas Burg vom Chaos Computer Club beantwortet hat.
Es geht über die sogenannte DFU-Schnittstelle. Beim Starten des Gerätes gibt es die Möglichkeit zu sagen, liebes Telefon, boote nicht das Betriebssystem, das installiert ist, sondern boote ein anderes Betriebssystem. Das ist in der Regel dazu gedacht, ein Firmware-Update durchzuführen. Das wird auch gebraucht, um das Gerät in der Fabrik zu initialisieren. Da kann man aber nicht irgendein Betriebssystem aufspielen, sondern es muss von Apple signiert sein.
Tja, und Apple sträubt sich eben vehement, so eine Hintertür für das iPhone, wie sie es selbst genannt haben, zu entwickeln, und lässt das FBI bisher ratlos zurück, denn die Entwickler sagen, dass diese Software, wenn sie in die falschen Hände gerät, was ja heutzutage leicht passieren kann, grundsätzlich jedes iPhone entschlüsseln könnte, und damit würde für Apple ein sehr gewichtiges Kaufargument für ein iPhone und gegen ein Android-Smartphone wegfallen, nämlich die verhältnismäßig hohe Sicherheit. Das sieht auch Andreas Burg so.
Bei Apple kriegt man sozusagen standardmäßig ein sicheres Gerät ausgeliefert. Bei Android muss man explizit diese Sicherheitsfunktion einschalten, und sie ist nicht so gut wie bei Apple.
Mal gespannt, was da rauskommt. Wer am Ende dann siegt, das FBI oder Apple? Ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und das war die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Habt einen schönen Abend. Mein Name ist Ralf Günther. Bye, bye.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.